Ich freue mich über die heilige Gelegenheit, die Führer unserer Kirche zu bestätigen. Von ganzem Herzen begrüße ich Elder Gong und Elder Soares im Kollegium der Zwölf Apostel. Ihr Wirken wird Menschen und Familien auf der ganzen Welt Segen bringen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten und zu lernen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns lehrt und erleuchtet, wenn wir nun gemeinsam etwas über einen grundlegenden Aspekt der göttlichen Natur des Erretters herausfinden, der wir alle nacheifern sollen. Ich werde einige Beispiele anführen, die diese christliche Eigenschaft veranschaulichen, bevor ich diese besondere Tugend in meiner Ansprache dann genau benenne. Bitte hören Sie sich jedes Beispiel aufmerksam an und denken Sie mit mir über mögliche Antworten auf die Fragen nach, die ich stellen werde. Beispiel Nummer 1. Im Neuen Testament lesen wir von einem reichen jungen Mann, der Jesus fragt: Meister, was muss ich tun, Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Der Erlöser forderte ihn zunächst auf, die Gebote zu halten. Dann stellte der Herr ihm eine weitere Bedingung, die auf die besonderen Bedürfnisse und Umstände des jungen Mannes zugeschnitten war. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Vergleichen Sie die Reaktion des reichen jungen Mannes mit der Erfahrung von Amulek, wie sie im Buch Mormon beschrieben wird. Amulek war ein fleißiger, wohlhabender Mann, der viele Verwandte und Freunde hatte. Er beschrieb sich selbst als einen Mann, der oft gerufen wurde, doch nicht hören wollte, der von den Dingen Gottes wusste, sie aber nicht wissen wollte. Grundsätzlich war Amulek ein guter Mann, der sich jedoch von weltlichen Dingen ablenken ließ, ganz ähnlich wie der reiche junge Mann, der im Neuen Testament beschrieben wird. Doch obwohl Amulek früher sein Herz verhärtet hatte, gehorchte er der Stimme eines Engels, empfing den Propheten Alma bei sich zu Hause und gab ihm zu essen. Während Almas Besuch wurde er für den Geist empfänglich und wurde berufen, das Evangelium zu predigen. Amulek entsagte sodann all seinem Gold und Silber und seinen Kostbarkeiten um des Wortes Gottes willen und wurde von denen verworfen, die einst seine Freunde gewesen waren, und ebenso von seinem Vater und seiner Verwandtschaft. Was erklärt Ihrer Meinung nach den Unterschied zwischen der Reaktion des reichen jungen Mannes und der Amuleks? Beispiel Nummer 2. In einer gefährlichen Zeit des Krieges, die im Buch Mormon beschrieben wird, erfolgte ein Briefwechsel zwischen Moroni, dem Hauptmann der nephitischen Heeres, und Pahoran, dem obersten Richter und Regierenden des Landes. Moronis Heer litt Mangel, weil es von der Regierung nicht genügend unterstützt wurde, und so schrieb Moroni an Pahoran einen Brief wie einen Schuldspruch und warf ihm über den übrigen Führern Gedankenlosigkeit, Trägheit, Vernachlässigung und sogar Verrat vor. Pahoran hatte Moroni leicht grollen und ihm seinen falschen Anschuldigungen übel nehmen können, tat es aber nicht. Er reagierte mitfühlend und berichtete über einen Aufstand gegen die Regierung, von dem Moroni nichts wusste. Dann erklärte Pahoran: Siehe, ich sage dir, Moroni, dass ich an euren großen Bedrängnissen keine Freude habe. Ja, es bekümmert meine Seele. Und nun hast du mich in deinem Brief getadelt. Aber das macht nichts. Ich bin nicht zornig, sondern freue mich über die Größe deines Herzens. Wie erklärt sich wohl Pahorans gemäßigte Antwort auf Moronis Vorwürfe? Beispiel Nummer 3. Bei der Generalkonferenz vor 6 Monaten beschrieb Präsident Russell M. Nelson seine Reaktion auf den Aufruf von Präsident Thomas S. Monson, die Wahrheiten, die im Buch Mormon enthalten sind, zu studieren, darüber nachzudenken und sie anzuwenden. Er erzählte: Ich habe versucht, seinem Rat zu folgen. Ich habe unter anderem Listen darüber aufgestellt, was das Buch Mormon ist, was es bestätigt, was es widerlegt, was es erfüllt, was es klarstellt und was es offenbart. Es war aufschlussreich und inspirierend, das Buch Mormon aus diesen Blickwinkeln zu betrachten. Das empfehle ich jedem von Ihnen weiter. Auch Präsident Henry B. Eyring hat bei dieser Konferenz betont, welchen Stellenwert die Aufforderung von Präsident Monson in seinem Leben einnimmt. Er merkte an, ich habe seit über 50 Jahren Tag für Tag im Buch Mormon gelesen. Ich hätte also allen Grund zu der Annahme gehabt, Präsident Monsons Worte seien für jemand anders bestimmt. Aber wie viele von Ihnen fühlte auch ich mich durch die Aufforderung und die Verheißung unseres Propheten gedrängt, mich noch mehr anzustrecken. Dadurch ist zu meiner Freude und zur Freude vieler von Ihnen das eingetreten, was unser Prophet verheißen hat. Was erklärt wohl die sofortige und tief empfundene Reaktion dieser beiden Führer der Kirche, des Herrn, auf Präsident Monsons Aufruf? Ich will damit nicht sagen, dass sich die geistige, starke Reaktion von Amulek, Pahoran, Präsident Nelson und Präsident Eyring nur mit einer einzigen christlichen Eigenschaft erklären lässt. Sicherlich tragen viele miteinander verbundene Eigenschaften und Erfahrungen zu der geistigen Reife bei, die sich im Leben dieser vier vortrefflichen Diener widerspiegelt. Doch der Erlöser und seine Propheten haben eine wichtige Eigenschaft hervorgehoben, die wir alle besser verstehen und in unser Leben aufnehmen müssen. Bitte achten Sie auf die Eigenschaft, mit der der Herr sich selbst in einer Schriftstelle beschreibt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Unter all den Eigenschaften und Tugenden, die der Erlöser hätte auswählen können, entschied er sich, damit wir daraus lernen, die Sanftmut hervorzuheben. Ein ähnliches Muster wird in einer Offenbarung sichtbar, die der Prophet Joseph Smith 1829 empfing. Der Herr verkündete: Lerne von mir und höre auf meine Worte. Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Sanftmut ist ein prägendes Merkmal des Erlösers und zeichnet sich durch rechtschaffenes Handeln, bereitwilliges Sich-Fügen und starke Selbstbeherrschung aus. Diese Eigenschaft hilft uns, das Handeln von Amulek, Pahoran, Präsident Nelson und Präsident Eyring besser zu verstehen. Beispielsweise handelten Präsident Nelson und Präsident Eyring rechtschaffen und reagierten rasch auf die Aufforderung von Präsident Monson, das Buch Mormon zu lesen und zu studieren. Obwohl beide Männer wichtige und sichtbare Positionen in der Kirche innehaben und die Heiligen Schriften seit Jahrzehnten ausgiebig studiert haben, zögerten sie nicht und ihr Handeln zeugt von keinerlei Selbstgefälligkeit. Amulek ordnete sich bereitwillig Gottes Willen unter, nahm die Berufung an, das Evangelium zu predigen und ließ seine Annehmlichkeiten und familiären Bindungen zurück. Und Pahoran war mit Verständnis und starker Selbstbeherrschung gesegnet, sodass er handelte, statt zu reagieren, als er Moroni die Schwierigkeiten erläuterte, die durch den Aufstand gegen die Regierung entstanden waren. Die christliche Eigenschaft Sanftmut wird in unserer heutigen Welt oft falsch verstanden. Sanftmut ist stark, nicht schwach. Aktiv, nicht passiv. Mutig, nicht zaghaft. Zurückhaltend, nicht exzessiv. Bescheiden, nicht selbstherrlich. Gütig, nicht dreist. Der Sanftmütige lässt sich nicht leicht zum Zorn reizen, ist nicht überheblich oder herrisch und erkennt die Leistungen anderer bereitwillig an. Während Demut üblicherweise anzeigt, dass man von Gott abhängig ist und ständig von ihm geführt und unterstützt werden muss, ist ein charakteristisches Merkmal der Sanftmut, dass man geistig besonders dafür empfänglich ist, sowohl vom Heiligen Geist zu lernen, als auch von Menschen, die weniger kompetent, erfahren oder gebildet scheinen, die vielleicht keine wichtige Position innehaben oder die anderweitig den Eindruck machen, dass sie nicht viel beizusteuern haben. Denken Sie an Naaman, den Feldherrn des Königs in Syrien, der seinen Stolz überwand und den Rat seiner Diener sanftmütig annahm, dem Propheten Elisha zu gehorchen und sich 7-mal im Jordan zu waschen. Sanftmut ist der wichtigste Schutz vor stolzer Blindheit, die oft durch Bekanntheitsgrad, Position, Macht, Reichtum oder Glorifizierung hervorgerufen wird. Sanftmut ist eine Eigenschaft, die sich aus einem Wunsch entwickelt, aus rechtschaffener Wahrnehmung, der sittlichen Selbstständigkeit und aus dem Streben, stets Vergebung für unsere Sünden zu erlangen. Sie ist auch eine geistige Gabe, nach der zu trachten durchaus angebracht ist. Wir müssen jedoch bedenken, zu welchem Zweck so eine Segnung gegeben wird, nämlich zum Nutzen und Wohle der Kinder Gottes. Wenn wir zum Erlöser kommen und ihm nachfolgen, wächst unsere Fähigkeit, mehr so wie er zu werden, in zunehmendem Maße und Schritt für Schritt. Der Geist versieht uns mit disziplinierter Selbstbeherrschung und einem ruhigen, gemäßigten Verhalten. Sanftmütig ist also etwas, was wir als Jünger des Meisters werden und nicht einfach eine Art, sich zu verhalten. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat. Und doch war er ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Sein Wissen und seine Fähigkeiten hatten ihn dazu veranlassen können, stolz zu sein. Stattdessen hat die Eigenschaft und geistige Gabe Sanftmut, mit der er gesegnet wurde, die Überheblichkeit im Leben des Mose gedämpft und ihn zu einem noch mächtigeren Werkzeug werden lassen, das Gottes Absichten erfüllen sollte. Die erhabensten und bedeutungsvollsten Beispiele an Sanftmut finden sich im Leben des Heilands selbst. Der große Erlöser, der hinabgefahren ist unter alles und gelitten hat, geblutet und gestorben ist, um uns von allem Unrecht zu reinigen, wusch seinen Jüngern liebevoll die staubigen Füße. Solche Sanftmut ist ein prägendes Merkmal des Herrn als Diener und Führer. Jesus bot ein vollkommenes Beispiel an rechtschaffenem Handeln und bereitwilliger Unterordnung, als er in Gethsemane schreckliche Qualen litt. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern: Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und er kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Die Sanftmut des Erlösers bei dieser für die Ewigkeit bedeutenden, kaum auszuhaltenden Erfahrung zeigt uns allen, wie wichtig es ist, Gottes Weisheit über unsere eigene Weisheit zu stellen. Die Beständigkeit, mit welcher der Herr sich bereitwillig unterordnet, sowie eine starke Selbstbeherrschung sind beeindruckend und lehrreich für uns alle. Als ein bewaffneter Tempelwächter und römischer Soldat nach Gethsemane kam, um Jesus zu ergreifen und zu verhaften, zog Petrus sein Schwert und schlug damit dem Diener des Hohenpriesters das rechte Ohr ab. Der Erlöser berührte daraufhin das Ohr des Dieners und heilte ihn. Bitte beachten Sie, dass er mit demselben himmlischen Macht, die ihn vor der Gefangennahme und Kreuzigung hätte bewahren können, die Hand ausstreckte, um einen seiner Häscher zu segnen. Denken Sie auch darüber nach, wie der Herr vor Pilatus angeklagt und zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Jesus hatte während des Verrats ihm erklärt: Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Dennoch wurde der ewige Richter der Lebenden und der Toten paradoxerweise von einem Staatsbeamten mit vorübergehender Zuständigkeit verurteilt. Jesus aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Die Sanftmut des Erlösers zeigte sich in seinem disziplinierten Handeln, seiner starken Beherrschung und seiner Weigerung, seine unendliche Macht zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen. Mormon beschreibt Sanftmut als die Grundlage, auf der sämtliche geistige Fähigkeiten und Gaben aufbauen. Darum, wenn der Mensch Glauben hat, muss er notwendigerweise Hoffnung haben. Denn ohne Glauben kann es keine Hoffnung geben. Und weiter siehe, ich sage euch, es kann nicht Glauben und Hoffnung haben, wenn er nicht sanftmütig und von Herzen demütig ist. Denn sonst ist sein Glaube und seine Hoffnung unnütz, denn niemand ist vor Gott annehmbar als nur die Sanftmütigen und die von Herzen Demütigen. Und wenn ein Mensch sanftmütig und von Herzen demütig ist und durch die Macht des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Christus ist, muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Denn wenn er keine Nächstenliebe hat, ist er nichts. Darum muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Der Erretter hat erklärt, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut ist ein grundlegender Aspekt des göttlichen Wesens, den wir dank des Sühnopfers und durch das Sühnopfer des Erlösers in unserem Leben empfangen und entwickeln können. Ich bezeuge, dass Jesus Christus unser auferstandener und lebender Erlöser ist. Ich verheiße, dass er uns führt, schützt und stärkt, wenn wir in der Sanftmut seines Geistes wandeln. Für diese Wahrheiten und Verheißungen lege ich ein unumstößliches Zeugnis ab, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.